Audiomax, knallt euch das Hirn raus.
Anhänglich, unheimlich, bedenklich. Wenn Menschen anderen gegen ihren Willen nachstellen und sie bedrängen, nennt man das Stalking. Hallo, sagt Moritz Mattes, ihr hört Audiomax, das Campusmagazin der Darmstädter Hochschulen auf Radar 103,4. Stalking, das ist einer der Schwerpunkte unserer heutigen Sendung. An der TU Darmstadt analysiert eine Forschungsgruppe den krankhaften Verfolgungsdrang, der nicht nur prominente Opfer trifft. Außerdem im Programm Julia und der Bär. Nein, das ist kein Kindermärchen. Mitte Februar trafen sich die Reichen und Schönen der Filmwelt und natürlich auch solche, die es werden wollen, bei der 55. Berlinale. Ganz nah dran war Julia Heine, Filmstudentin aus Frankfurt. Sie saß in einer der Jurys und ist heute zu Gast bei Audiomax. Was ist passiert? Dieser Frage ist Annika Schönfeld nachgegangen und hat im Campus-Splitter die Neuigkeiten der Darmstädter Hochschulen zusammengestellt. Wo steppt der Bär und wo fliegt die Kuh? Das weiß Jasmin Bograt und wird uns ihre Ausgeh-Geheimtipps für die laufende Woche vorstellen. Das alles gibt's heute bei Audiomax, dem Campus-Magazin, hier auf Radar 103,4.
An einem hundsgewöhnlichen Safari-Nachmittag fuhr ich raus in die Steppe vor der Stadt. Irgendwann muss ich dich dann getroffen haben, irgendwann saßt du dann im Safari-Wagen. Irgendwann begannen wir zu lachen, das ging auf Kosten unserer Rachen. Und da das Lachen immer lauter wurde, bekamen wir davon Gehirnerschütterung. Deshalb ließen wir die Hirne ruhen und fuhren weiter im Safariwagen durch die Steppe vor der Stadt. An einem hundsgewöhnlichen Safari. Wir führten Gespräche über unsere Fragen, welche Tiere wir gerne wären, wenn wir mal wieder Tiere wären. Ich wünschte mich als Savannenbewohner, du wünschtest dich als Paarhufer oder Sola. Wir einigten uns auf Termiten, für die wir uns dann hielten. Wir tranken Presssaft aus Purpur, Sonnenhutkraut, in unseren Augen ging Sonnen auf. Sonnen aus Purpur, Sonnen aus Purpur. Einen Himmel gab es nicht, die Safari, die braucht das nicht. In der Steppe vor der Stadt, an einem hundsgewöhnlichen Safari. Archäopteryx, wir sahen ihm nach und sagten nix. Er selber wollte auch nicht reden, was sollte er auch sagen? Er war ja schon ausgestorben auf seinem Flug nach Norden. Doch selbst das sollte uns nicht daran hindern, jedermanns Ausgestorbenheit zu lindern. Insgesamt bleibt festzustellen, Aussterben ist langweilig. Sowas, das macht man nicht, damit kommt man weiter nicht. Aber weiter kommt man im Safariwagen, den wir sitzen und durch die Steppe jagen. Durch die Steppe vor der Stadt, an einem hundsgewöhnlichen Safari-Nachmittag. An einem hundsgewöhnlichen Safari-Nachmittag. Thank you. ganz gewöhnlichen Safari-Nachmittag. An einem 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 ganz gewöhnlichen Safari-Nachmittag.
Steffi Graf kann ein Lied davon singen, obwohl Madonna die bessere Stimme hat. Aber auch der Popstar hat schon Erfahrungen damit gemacht. Die Rede ist vom sogenannten Stalking. Der Begriff stammt aus der angelsächsischen Jägersprache und bedeutet so viel wie sich anpirschen. Stalking, das bedeutet, dass Menschen anderen gegen ihren Willen nachstellen und sie bedrängen. Doch nicht nur in der Welt der Promis ist dieses Phänomen zu finden und darüber wollen wir nun sprechen. Zu Gast im Radarstudio ist Heike Küken von der Arbeitsgruppe Stalking-Forschung der TU Darmstadt. Heike, den Begriff Stalking kennt man bislang eigentlich nur aus der Regenbogenpresse, von Prozessen, die Prominente gegen aufdringliche Fans geführt haben. Stalking an sich ist aber kein neues Phänomen. Aber die Forschung ist jetzt, ich glaube, 4 Jahre ungefähr alt. Woran liegt's?
Also ein kleines bisschen länger geht's schon. Du hast aber völlig recht, es ist ein relativ neues Phänomen, was es aber dennoch schon lange gibt. Also wenn man an Filme denkt, wie beispielsweise die Reifeprüfung mit Dustin Hoffman, das ist ein ganz klassisches Stalking-Phänomen. Es ist aber einfach so, dass Stalking lange Zeit von der Gesellschaft als relativ positiv bewertet wurde. Also sich um jemanden zu werben, ihm nachzustellen im Sinne von Annäherung, Nähe wollen, Liebe demonstrieren, war sehr positiv bewertet. Aber allerdings haben wir feststellen können, dass es nicht nur eine positive Bedeutung hat, sondern auch ganz schnell ins Negative umschlagen kann.
Ja, ich habe vorhin beim Recherchieren im Internet bin ich auf eine Seite gestoßen, wo es eben auch um Stalking logischerweise ging. Und dort wurde auch John Lennon aufgeführt, der so gewissermaßen als erstes Stalking-Opfer aufgeführt worden ist.
Ja, John Lennon ist ein ganz prominentes Stalking-Opfer, also das erste Stalking-Opfer, was man in der Literatur, in der einschlägigen Forschungsliteratur findet, ist Rebecca Schäfer. Das war eine junge Schauspielerin. Vor ungefähr 20 Jahren war das. Die wurde von einem Fan verfolgt mit Briefen und persönlichen Kontakten, der sie letztlich auch an ihrer Haustür erschoss. So ist die ganze Stalking-Forschung überhaupt in Gang gekommen und die Stalking-Gesetzgebung.
Es gab ja nun in den letzten Jahren auch hier und da mal etwas spektakulärere Fälle. Spricht man denn auch beispielsweise vom Stalking, wenn, nehmen wir mal den Fall Monika Seles. Da ging es ja, glaube ich, immer mehr darum, dass sie das Spiel nicht gewinnen sollte, damit die Konkurrentin besser dasteht. Fällt das auch noch unter Stalking?
Ja, das fällt ganz klar auch in den Bereich des Stalking, obwohl es ja letztlich, wie du eben schon sagtest, um eine andere Person ging. Aber dennoch wurde ja auch sie verfolgt, belästigt und letztlich auch bedroht und verletzt.
Also sozusagen indirektes Stalking. Woran erkennt man denn einen Stalker? Wie äußert sich dieses Phänomen, Erkrankung, ich weiß nicht, wie man es nennen soll?
Ja, das ist eine sehr, sehr schwierig zu beantwortende Frage, da es verschiedene Stalking-Typen gibt. Es gibt Ex-Beziehungsstalker, die versuchen, eine Beziehung wiederherzustellen, in Hoffnung auf Versöhnung oder aus Rache. Dann gibt es Stalker, die eben die Prominenten verfolgen. Dann gibt es Stalker, die meinen, eine vermeintliche Liebesbeziehung zu ihrem Opfer zu haben, die aber so gar nicht da ist, also eingebildet ist. Und es gibt auch sadistische Stalker, die ihren Opfern bewusst Schmerzen und Bedrohungen zufügen wollen. Es ist also sehr schwer, diese Frage zu beantworten, weil es ganz verschiedene Typen gibt.
Ja, kann man den Begriff vielleicht ein bisschen eingrenzen? Also wie ist das beispielsweise, wenn der Ex-Lover vor der Tür steht, weil er irgendwie noch meint, dass da was zu retten wäre an der Beziehung? Wo kann man da die Grenze setzen? Oder ist das ein fließender Prozess, ein schleichender Prozess, den man so gar nicht genau festlegen kann?
Ja, so ist es eher. Also es ist ein fließender, schleichender Prozess, das ist richtig. Man hat eine Arbeitsdefinition, die praktisch ganz gut handbar ist, die heißt, wenn jemand mehr als 4 Wochen beziehungsweise länger als 4 Wochen verfolgt wird oder eine Belästigung häufiger als 10 Mal auftritt, beispielsweise mehr als 10 Anrufe am Tag, dann kann man von Stalking sprechen. Es ist aber sehr opferabhängig, da jedes Opfer das anders empfindet und eine wesentliche Komponente einer Stalking-Definition, diese Bedrohung, ist sie implizit oder explizit beinhaltet.
Gibt es Erkenntnisse, ihr habt ja eine Studie jetzt durchgeführt hier im Fachbereich Psychologie der TU Darmstadt, wie dieser zwanghafte Verfolgungsdrang entsteht?
Auch wieder eine schwierig zu beantwortende Frage, da man das im Prinzip für jeden Stalker-Typus an sich beantworten muss. Ist es aber so, dass wir feststellen konnten, dass es allgemein wohl der Fall ist, dass es frühkindliche Mangelerfahrungen gibt. Sprich, eine emotional distanzierte Familie, eine emotional kühle Mutter, die sich wenig gezeigt hat, sich wenig um das Kind gekümmert hat. Es muss keine Trennungserfahrung sein, aber doch eine gewisse Distanz ist oftmals aufzufinden, überproportional häufig.
Also da kommen viele Faktoren zusammen. Es kann also, fasse ich nochmal zusammen, Erfahrungen in der Kindheit sein, mangelnde Liebesbeweise, wie auch immer. Und wenn später noch eine gescheiterte Liebesbeziehung dazu kommt, dann kann sich das möglicherweise in diese Richtung entwickeln. Ist das also auch der Wunsch nach Anerkennung? Du hast eben auch von den Stalkern gesprochen, die also eher sadistisch veranlagt sind. Ist es da so, sage ich mal, die Ausübung von Macht, das Machtgefühl, das man dadurch ausüben kann?
Ja, das ist richtig. Also Macht, Dominanz und Kontrolle ist ein wesentliches Element beim Stalking. Das zieht sich also durch viele Stalker-Typen hindurch. Und der Wunsch nach Anerkennung, den du angesprochen hast, der ist auch häufig zu finden. Der ist häufig zu finden bei den prominenten Stalkern, dass man zeigen möchte, man ist wer. Zum Beispiel hat der Stalker von John Lennon, den du angesprochen hast, gesagt, er ist vom größten Nobody der Welt zum größten Somebody der Welt geworden, indem er ihn eben attackiert hat.
Stalking, heute ein Schwerpunkt bei Audiomax. Wir machen jetzt eine kleine Verschnaufspause mit Herbert Grönemeyer. Der kann nämlich auch ein Liedchen vom Verfolgungsdrang singen und dann werden wir noch mehr zum Thema Stalking erfahren.
Auf dem Hausflur, das gilt dir. Kannst sicher sein, dein Schreien bleibt ungehört. Niemand, der uns stört. Stellen sich deine Nackenhaare hoch. Wirst mich nie los. Ich find dich doch. Steht vor Angst auf deiner Stirn, der Schweiß. Hab ich mein Ziel erreicht. Hab ich mein Ziel erreicht, ich find's wunderbar, dass du mich nicht siehst. Ich find's wunderbar, dass du dich von mir verkriechst. Ich genieße unendlich das Gefühl, ich begehr dich fanatisch viel. Verbarrikadier dich, lass mich bloß nicht an mein Ziel. Will den Notruf, zieh die Polizei mit ins Spiel. Schreib mit Lippenstift an dein Fenster, SOS, hab als Trauma dich besetzt. Hast keine Vorstellung, wie zäh und scharf das brennt, das Verzehren und dass du mich nicht kennst. Ein Phantom, das vor Sehnsucht zerschmilzt, das ist alles, was ich will. Das ist alles, was ich will, ich find's wunderbar. Dass du mich nicht siehst. Ich find's wunderbar, dass du dich von mir verkriechst. Ich genieße unendlich das Gefühl. Ich begehr dich fanatisch viel. Liebe ist leicht, doch heimlich ist es einfach. Unerreicht und kein Feuer, keine Kohle kann brennen und so weiß. Ich tanz für dich, sterb für dich. Alles will ich tun. Lass mich bloß keinen Millimeter mehr. Wir kommen zusammen, früher oder später. Verstoß mich, solange dir eine starke Sekunde bleibt. Du kannst kreischen und schreien. Du kannst sie nicht befreien. Ich find's wunderbar, dass du mich nicht siehst. Ich find's wunderbar, dass du dich von mir verkennst. Ich genieße unendlich das Gefühl. Ich begehr dich fanatisch viel. Begehr dich fanatisch viel. Ich denk, ich mahne dich. Ich träume dich, ich fantasiere dich. Ich liebe dich, ich tanze starr.
Stalking, zwanghafter Verfolgungsdrang, ist heute Thema bei Audiomax. Zu Gast im Studio Heike Küken von der Arbeitsgruppe Stalking-Forschung der TU Darmstadt. Wir haben eben schon versucht zu ergründen, was Stalking genau ist, nämlich wenn Menschen anderen gegen ihren Willen nachstellen und sie bedrängen. Die Forschungsgruppe arbeitet an einer Stalking-Studie. Gibt es bereits Erhebungen, wie weit Stalking in Deutschland verbreitet ist?
Ja, also zu Zahlen, wie oft es auftritt, kann man nur sehr schwer was sagen, weil man da ja einen sehr großen Prozentsatz von Leuten untersuchen müsste. Es ist aber allgemein so, dass man schätzt, dass ungefähr jeder Zehnte schon mal in seinem Leben betroffen war. Es ist auch so, dass man davon ausgehen kann, dass es in Großstädten vermehrt zu Stalking-Vorfällen kommt, einfach weil die zwischenmenschlichen Beziehungen anonymer werden und dadurch einfach eine größere Angriffsfläche für so ein Phänomen bieten.
Wenn jetzt ein Stalker in der Großstadt, du sagst, die Beziehungen werden lockerer, gibt es auch Serienstalker?
Ja, also Serienstalker würde ich bezeichnen, Stalker, die von einem Opfer zum nächsten switchen, sozusagen, die immer wieder ihre Partner wechseln und es dann bei jedem Partner erneut versuchen. Oder Stalker, die jemanden suchen, vermeintliche Liebesbeziehungen aufbauen, wie ich anfänglich schon erwähnte. Es klappt bei dem nicht, sie wechseln zum nächsten und die wiederholen das dann Jahre um Jahre.
Mhm. Stalking, das hat man eigentlich immer im Kopf, sage ich mal, dass das Männer sind. Mhm. Ist das aber ein geschlechtsspezifisches Phänomen oder lässt sich das irgendwo belegen? Oder gibt's auch viele Frauen, die das machen? Ich denke jetzt vielleicht auch an Boygroups oder sowas, wo dann auch sehr fanatisch versucht wird, an die Idole heranzukommen.
Also es ist ein relativ geschlechtsspezifisches Phänomen. Es ist schon so, dass es in den meisten Fällen Männer sind. In unserer Erhebung, die am nächsten Donnerstag veröffentlicht wird, am 10.3., haben wir herausgefunden, dass ungefähr 85% der Täter männlich sind und entsprechend so viele Prozent Sätze dann auch Frauen als Opfer. Dennoch ist es so, dass insbesondere dort, wo du es eben angesprochen hast, auch sehr viele Frauen, insbesondere beim prominenten Stalking, auftreten. Das sind dann sogenannte erotomane Stalker, die eine eingebildete Liebesbeziehung zu ihrem Opfer haben. Das sind oftmals auch Frauen.
Wie viele Leute habt ihr da bei eurer Studie mit einbezogen? Ich nehme an, es waren vorwiegend Opfer.
Ja, wir haben Opfer und Täter untersucht. Ungefähr 550 Opfer und über 100 Täter konnten wir befragen.
Und du hast eben gesagt, also 85% sind zumindest bei eurer Untersuchung Männer gewesen. Jetzt muss ich kurz überlegen, weil ich den Faden etwas verloren habe. Macht aber gar nichts, mir fällt es nämlich gerade wieder ein. Worauf führt ihr das zurück? Ihr seid ja Psychologen.
Ja, dass es Männer sind, ja.
Woran liegt's?
Ja, Männer sind generell das etwas schwierigere Geschlecht.
Okay.
Nein, es ist einfach so, dass Männer in dieser Verführerrolle sind. Wie soll ich das plausibel erklären? Es ist so, wenn eine Beziehung beendet ist, ist es normaler, dass der Mann um die Frau wirbt und deswegen sie auch länger verfolgt, länger versucht, Kontakt zu ihr aufzunehmen. Das ist gesellschaftlich akzeptierter als andersherum. Und es ist auch so, dass, wie ich anfänglich schon sagte, Dominanz, Kontrolle und Macht in einer Beziehung eine sehr, sehr große Rolle spielt, ebenso wie beim Stalking. Und das sind nun Verhaltensweisen oder Charakteristika, die oftmals Männern zugedacht sind.
Okay, dann gehen wir jetzt mal auf die Opferseite. Die Polizei, hört man immer wieder, kann erst vorgehen, wenn irgendwo mal was passiert ist. Man geht zur Polizei, sagt, hier, das und das, ich werde verfolgt. Und dann sagen die, okay, solange da nicht irgendwo was Stichhaltiges passiert ist, können wir da nichts sagen. Da muss schon irgendwo eine Kleinigkeit vorgefallen sein. Der Stalker muss auffällig geworden sein. Im Gegensatz zu den USA oder Großbritannien gibt es meines Wissens in Deutschland bis jetzt noch keine Gesetze gegen Stalking. Mhm. Wie und wie effektiv kann man sich als Betroffener denn wehren?
Also es stimmt, dass es im Gegensatz zu vielen anderen Ländern bei uns noch kein Anti-Stalking-Gesetz gibt. Es ist aber in der Verabschiedung. Also es soll soweit kommen, was wir sehr begrüßen würden. Es gibt bei uns lediglich das sogenannte Gewaltschutzgesetz. Seit 2002 ist das in Kraft, was ein bisschen den Opfern hilft, sich gegen Belästigung zu verwehren. Aber dennoch genügt es nicht. Es gibt dennoch Möglichkeiten für die Opfer, sich zu wehren, beziehungsweise bestimmte Verhaltensregeln, die ich gerne erzählen würde. Also zum einen ist es ganz wichtig, strikten Kontakt zu vermeiden. Man kann einmal sagen, man möchte keinen Kontakt, aber dann nicht mehr. Sonst geht man beim 30. Mal ans Telefon, wenn es klingelt, dann merkt der Stalker nur beim nächsten Mal, muss ich 60 Mal anrufen, sie geht schon ran. Dann immer dokumentieren, wenn man verfolgt wird, also E-Mails aufbewahren, Anrufe mitschneiden und so weiter, damit man Handhabe hat, rechtliche Handhabe, sollte es zu einer Anzeige kommen. Ganz wichtig ist es, den Bekannten- und Freundeskreis zu informieren, damit man nicht mehr das Gefühl hat, alleine dazustehen und auch Hilfe bekommt im Notfall. Und ist es denn indiziert, sich an Opferschutzorganisationen wie beispielsweise den Weißen Ring oder notfalls auch an die Polizeidienststelle zu wenden?
Das wäre jetzt meine letzte Frage gewesen, an wen kann man sich wenden, aber das hat sich damit erübrigt. Stalking, der zwanghafte Verfolgungsdrang, trifft nicht nur Prominente. Das war Heike Küken von der Arbeitsgruppe Stalking-Forschung der TU Darmstadt. Weitere Informationen zum Thema Stalking sind im Internet unter www.stalkingforschung.de zu finden. Vielen Dank.
Bitteschön.
Time, but this headshot's pretty good. I've been scheming for too long. I was starstruck by your mom. We fall in love by accident, a heavenly coincidence. No matter what you think is true, let me introduce you to some friends of mine. Oh, friends of mine. Oh, friends of mine. Oh, friends of mine. And we break for passing cars in the pistol-ripping chase. I regret the drugs you lost, so I skipped our second date. We fall in love by accident, a heavenly coincidence. No matter what you think is true, let me introduce you to some friends of mine. Oh, friends of mine. We fall in love by accident, a heavenly coincidence. No matter what you think is true, let me introduce you to. Can't figure out this place. Guess someone hates my guts. I handed him a sign. Friends of mine.
Campus Splitter. Aktuelles aus den Darmstädter Hochschulen. TU, FH und EFH.
Die Hochschulnachrichten vom 1. März 2005. Zusammengestellt von Annika Schönfeld. Und das hat sich in der vergangenen Woche rund um die Hochschulen ereignet. Erststudium muss gebührenfrei bleiben. Die Vizepräsidentin des Hessischen Landtages und hessische FDP-Vorsitzende Ruth Wagner warnt Wissenschaftsminister Udo Kortz vor Schnellschüssen. Anhaltende Skepsis vieler Studierenden gegenüber Bachelor- und Masterstudiengängen. Eine vom Autozulieferer Continental finanzierte Umfrage wurde im Georg-Christoph-Lichtenberg-Haus der TU Darmstadt vorgestellt. Verabschiedung am Institut für Sportwissenschaft der TU Darmstadt. Professor Roland Singer tritt in den Ruhestand. Das Erststudium muss gebührenfrei bleiben. Hieß es die Ansicht von Ruth Wagner, Vizepräsidentin des Hessischen Landtags, hessische FDP-Vorsitzende und frühere Wissenschaftsministerin. In einem Interview mit dem Darmstädter Echo betonte sie, die Grundfinanzierung der Hochschulen ist Sache des Staates, nicht der Studenten. Anders als der Bundesvorstand der FDP, der sich für Studiengebühren stark macht, sprach sie sich für die Beibehaltung der Langzeitstudiengebühren aus, die dann aber auch den Universitäten zugutekommen sollen. Ruth Wagner warnte den hessischen Wissenschaftsminister Udo Kortz vor Schnellschüssen. Gleichzeitig bezweifelte sie, dass die Landesregierung Studiengebühren einführen werde, zumal dies durch den Artikel 59 der hessischen Verfassung eindeutig untersagt wird. Allerdings gäbe es in allen Parteien Befürworter der Studiengebühren. Wer es ernst meint mit der Einführung von Gebühren, der muss dafür sorgen, dass große Stipendienwerke aufgezogen oder Studienfonds aufgebaut werden, so die FDP-Vorsitzende. Anhaltende Skepsis vieler Studierenden gegenüber Bachelor- und Masterstudiengängen. Die neuen Hochschulabschlüsse Bachelor und Master, die europaweit schrittweise die traditionellen akademischen Abschlüsse verdrängen, werden von vielen Studierenden weiterhin skeptisch bewertet. Das geht aus einer vom Autozulieferer Continental finanzierten Studie hervor, für die 1001 Studierende der Wirtschafts-, Natur- und Ingenieurwissenschaften befragt worden waren. Continental-Personalvorstand Thomas Sattelberger stellte die Studie am vergangenen Donnerstag im Georg-Christoph-Lichtenberg-Haus der TU Darmstadt vor. Danach hatten 17,6% der Befragten erklärt, sie hielten grundsätzlich nichts vom Bachelor- und Master-System. 22,4% bestritten, dass dies ein vollwertiges Studium als Alternative zum Diplom sei. 13,1% glaubten, die Abschlüsse würden von der deutschen Wirtschaft zu wenig anerkannt. TU-Präsident Johann Dietrich Wörner bemerkte dazu, das ist eine typisch menschliche Tatsache. Veränderungen werden nie positiv gesehen. Als Grund für die Skepsis wurde auch ein Informationsdefizit beklagt. Über eine wachsende Akzeptanz in Darmstadt berichtete dagegen TU-Vizepräsident Rainer Anderl. Im Fachbereich Maschinenbau hätten sich bereits 20% der Studierenden für den Bachelor entschieden. Ohnehin würden 90% der Bachelor-Absolventen ein Masterstudium anhängen. In Darmstadt solle die Umstellung zum Wintersemester 2007-2008 abgeschlossen sein. Verabschiedung am Institut für Sportwissenschaft der TU Darmstadt. Professor Roland Singer, Sportpsychologe an der TU, geht in den Ruhestand. Am 11. März veranstalten seine früheren Assistentinnen in Darmstadt, Professorin Ulrike Ungerer-Röhrig und Privatdozentin Dr. Petra Wagner, ihm zu Ehren ein Symposium im Institut für Sportwissenschaft der TU in der Magdalenenstraße. Es trägt den Arbeitstitel Sportpsychologie in Bewegung, Wissenschaftliches und Persönliches zu aktuellen Themen. Roland Singer folgte 1974 den Ruf an die damalige TH Darmstadt und war seitdem viele Jahre geschäftsführender Direktor und Dekan. Am Vormittag des 11. März wird er im Georg-Christoph-Lichtenberg-Haus der TU offiziell verabschiedet. Die Laudatio hält Professor Jürgen Nitsch vom Psychologischen Institut der Deutschen Sporthochschule Köln.
Campus Splitter. Aktuelles aus den Darmstädter Hochschulen. TU, FH und EFH.
Julia und der Bär. Kein Märchen, aber vielleicht ein wahr gewordener Traum. Mitte Februar trafen sich die Reichen und Schönen der Filmwelt und natürlich auch solche, die es werden wollen, bei der 55. Berlinale. Ganz nah dran am Geschehen war Julia Heine, Filmstudentin aus Frankfurt. Sie saß nämlich in einer der Jurys und jetzt ist sie hier bei uns im Studio. Julia, man könnte dich als Film-Junkie beschreiben. In einem Artikel des Darmstädter Echos war zu lesen, dass du bereits in der Schule eine Hausarbeit nicht in schriftlicher Form, sondern quasi auf Zelluloid abgegeben hast. Wie kam es denn zu der großen Filmleidenschaft?
Ja, gute Frage. Genau weiß ich das auch nicht mehr. Ich denke einfach, mit jedem spannenden Film, den ich gesehen habe, wuchs die Begeisterung. Und ich weiß, dass ich auch schon in der Schülerzeitung Filmkritiken geschrieben habe und dann war ich einfach mindestens einmal die Woche im Kino ab einer gewissen Zeit und irgendwann hatte mein Vater sich dann eine Videokamera gekauft und da hatte ich dann auch selbst Lust bekommen, welche zu drehen und habe dann eben einfach ein Video abgegeben statt einer Hausarbeit.
Und worum ging es da? Also wenn ich mir jetzt normalerweise so die Schulaufgaben überlege, dann oder eine Aufgabenstellung, kann ich mir jetzt nicht so direkt vorstellen, wie man das filmisch umsetzt. Worum ging es da?
Also es sollte eigentlich ein Referat über die junge deutsche Literatur werden. Und ich dachte, ich würde am liebsten einen jungen deutschen Dichter selbst interviewen und vorstellen, bekannt machen und fand dann eben den Film ganz schönes Medium dafür und also er hat sich dann auch wirklich aufs Dach gesetzt und dort Gedichte zitiert. Also er hat es auch schon so ein bisschen inszeniert.
Und ansonsten dann von Filmfestival zu Filmfestival nehme ich mal an. Weiterstadt natürlich.
Genau, Walterstadt war so mein erstes Filmfestival, was ich regelmäßig besucht habe. Und dann wirklich fanatisch wurde es erst mit Beginn meines Studiums Theater, Film und Medienwissenschaft in Frankfurt. Da hatten wir dann auf einmal auch die Möglichkeit, Akkreditierungen für die internationalen Filmfestivals zu bekommen. Und da bin ich dann auch nach Berlin und Venedig auf das Frankfurter Filmfestival, habe bei Nippon Connection sogar mitgearbeitet und dann auch bei Radio Darmstadt Filmkritiken.
Bei Audiomax wohlgemerkt.
Genau. Bei Audiomax über die Oscar-Verleihung berichtet und ja.
Das ganze Programm, was sich da so eben bietet in diesem Bereich. Gehen wir mal zur Berlinale. In den Medien waren ja meistens die Blockbuster-Jury zu sehen aus rund um Roland Emmerich. Es gibt aber ganz viele Jurys bei der Berlinale, muss man dazu sagen. In welcher Jury warst du denn da und wie hat sich das vor allem ergeben? Ne?
Ja, also es gibt bestimmt 20 unabhängige Jurys und eine davon ist die Jury Dialog en Perspective, die gefördert ist von TV5, einer der offiziellen Partner der Berlinale und dem deutsch-französischen Jugendwerk. Und das Besondere an dieser Jury ist eben, dass es eine junge Jury ist, von Teilnehmern aus Deutschland und Frankreich zwischen 18 und 29 Jahren. Und gesucht wurden die Mitglieder per Ausschreiben, an dem ich dann auch teilgenommen habe.
Und dann haben sie dich ausgewählt und dann hast du Koffer gepackt und zur Berlinale. Wie hast du dich denn auf die, oder kann man das überhaupt sich auf die Arbeit als Jurorin vorbereiten? Gab es da eine Einführung?
Also die Vorbereitung war eigentlich die Ausschreibung an sich. Die bestand nämlich darin, im Beantworten von einem sehr langen Fragebogen, wo eben Fragen zur Berlinale, zu TV5, aber auch zum Beispiel zum Stellenwert des deutschen Kinos auf internationaler Ebene gestellt wurden. Und da hat man sich eben schon Gedanken gemacht darüber, wie man den deutschen Film beurteilt. Weil die Filmreihe, die wir angeguckt haben und die wir beurteilen mussten, war nämlich die Reihe Perspektive deutsches Kino. Das heißt, es waren junge deutsche Filme.
Also nehmen wir an, auch Regisseure oder Autoren, die man hier noch nicht gesehen
kennt,
hat.
Genau, ne? Junge Talente, oft sogar noch in einer Filmschule. Auch der Sieger dieser Jury jetzt, Robert Thalheim, sein Film Netto ist ein Drittjahresfilm. Das heißt, er hat noch nicht mal die Filmschule in Babelsberg abgeschlossen und hat sich natürlich besonders gefreut, dass er erstens mal auf die Berlinale mit diesem Film kommt und dann noch den Preis der Jury bekommt. Und ja, dann mussten wir für die Ausschreibung auch noch eine Filmkritik schreiben und das war dann auch schon mal so eine Vorbereitung auf unsere Aufgabe, nämlich eben Filme kritisch zu diskutieren.
Ja, nun bist du Filmstudentin in Frankfurt und es heißt anders, wie heißt es genau?
Also Theater, Film und Medienwissenschaft. Das heißt, meistens drehen wir keine Filme selbst, obwohl ich das eben ausnahmsweise auch schon gemacht habe und auch in der Uni einen Film statt eine Hausarbeit abgegeben habe.
War zu erwarten, ja.
Normalerweise schauen wir uns Filme an und diskutieren darüber.
Okay, also du hast ein gewisses Vorwissen mitgebracht, also dich vielleicht auch schon logischerweise im Studium mit Filmen, wie Filme vielleicht auch aufgebaut sind, beschäftigt. Schaut man sich dann einen Film als Juror oder Jurorin in dem Fall nochmal mit anderen Augen an oder gehst du einfach ins Kino oder in dem Fall eben die speziellen Vorführungen für die Jurys und lässt den Film auf dich wirken, überlegst dir es hinterher oder schaust du da ganz analytisch drauf?
Also ich denke schon, dass ich mir es mit anderen Augen angeschaut habe. Also einmal hatte ich immer im Hinterkopf, dass eben den Film, den wir zum Sieger küren, ein Film sein wird, der auf dem Deutschen Filmfest in Frankreich läuft. Das ist nämlich im Wesentlichen auch der Preis, also ein sehr ideeller Preis. Ziel dieses Preises soll nämlich sein, dass das eben das junge deutsche Kino in Frankreich bekannter wird. Und deswegen hatte ich so im Hinterkopf immer, ist das jetzt ein Film, der eben ein bisschen was über Deutschland zeigt, der eben, also vielleicht ein neuer deutscher Film, irgendwie gibt es dann eine neue Tendenz, die wir in Frankreich zeigen wollen. Also so ein bisschen das als besonderes Kriterium und ich habe eben versucht, noch kritischer als sonst, noch genauer als sonst hinzublicken auf die Machweise. Und das hat auch die Jurypräsidentin Nina Grosse, die selbst auch Regisseurin ist, uns darum gebeten, dass wir auch immer sehr genau darauf achten, also auf die Kameraführung, auf die Technik, nicht nur auf den Inhalt, sondern auch so auf die Stilmittel. Und ich denke, dadurch, dass wir eben offiziell eingeladen waren, schaut man sich noch mal ein bisschen ernsthafter an.
Wir machen jetzt einen kleinen Schnitt. Über Erfahrungen rund ums große Filmfestival reden wir mit Jule gleich nach einer kurzen Pause weiter.
Like James Bond when you're smoking your cigar. It's so bizarre, you think you are a new kind of James Dean. But the only thing I've ever seen of you was a commercial spot on the screen. Movie star, oh movie star, you think you are. Belong to the jet set, fly your own private Learjet, but you worked in the grocery store every day until you could afford to get away. So you went to Sweden to meet Ingmar Bergman. He wasn't there, or he just didn't care. I think it's time for you, my friend, to stop pretending that you are a movie star, movie star. You think you are a movie, movie star, movie star. You think you are a movie star. Frozen hero.
Stars und Sternchen gaben sich bei der 55. Berlinale natürlich auch die Klinke in die Hand. Bei Audiomax zu Gast, noch kein Star, vielleicht demnächst, Julia Heine, Filmstudentin und Jurorin beim Berliner Filmspektakel. Juli, wie hast du denn die Berlinale hinter den Kulissen erlebt? Ist das so viel Glanz und Klemmer rund um den roten Teppich, wie man das so im Fernsehen oder am Fernsehen miterlebt?
Ja, also ich war jetzt nicht auf jeder VIP-Party eingeladen, aber wir konnten schon auf einige Partys einfach so hereinspazieren, was sonst nicht möglich war, oder hatten beispielsweise Karten auch für die internationale Preisverleihung am Ende, waren öfters mal in der VIP-Lounge von VW, und da konnte es dann
oder
schon
Mercedes,
passieren.
Es gibt diverse, oder BMW, wir sind ja nicht kommerzielles Lokalradio, das müssen wir an dieser Stelle einfach mal sagen. Okay,
genau.
Also ihr wart in der VIP-Lounge.
Und da kann es dann halt schon passieren, dass man eben 3 Meter von Moritz Bleibtreu und Herbert Knaup sitzt. Und wir hatten natürlich auch gehofft, dass Keanu Reeves in der Zeit vorbeischaut, wo wir da sind, aber... Wir mussten dann schon wieder zum nächsten Film, als er dort eintraf. Deshalb habe ich ihn, glaube ich, nur 3 Sekunden gesehen. Und ja, also das, die Buffets und der Champagner sind schon nicht zu verachten. Und man erfährt eben, wenn man eben mit, in der Jury sitzt, auch so ein paar Hintergrundsachen, wenn man eben sehr viele Leute von der Berlinale trifft, von den Organisatoren, die man sonst nicht so mitkriegt.
Also du bist aber an sich, sage ich mal, recht gut rumgekommen dort. Wie viel hast du geschlafen, ganz ehrlich?
Ich weiß gar nicht mehr. Also ich habe die Stunden noch nicht zusammengezählt, aber am Ende bestimmt im Schnitt nicht länger als 4 Stunden, weil wir dann irgendwann, war eben eine Party nach der anderen und wir wollten aber auch nicht die Filme verpassen, die tagsüber liefen und die wir dann ja in unserer Freizeit noch schauen konnten. Also ich habe ja nicht nur die 9 Filme von der Jury gesehen, sondern dann bestimmt insgesamt 30.
Da hat man 4-eckige Augen hinterher.
Das stimmt. Also ich musste jetzt auch irgendwie erstmal alle verarbeiten. Das, währenddessen hat man gar nicht so die Zeit dazu, leider.
Ja. Gehörst du auch zu den eifrigen Autogrammjägern, die so bei der Berlinale gleich mal neben dran oder vielleicht auch für Freunde und Bekannte, die vorher ja auch kommen, sagen, wenn du den triffst, dann will ich aber unbedingt ein Autogramm haben.
Also ich hatte mir es ja eigentlich vorgenommen, ein Autogramm von Moritz Bleibtreu für meine Oma zu holen, weil sie ist nämlich, glaube ich, letztens zu seinem größten Fan geworden. Aber als er dann da so neben mir saß, fand ich es dann doch zu albern, ihn danach zu fragen. Ich habe kein Autogramm dieses Mal bekommen. Also bei der ersten Berlinale, bei der ich war, da war ich noch selbst scharf drauf und habe mir an meinem Geburtstag von Tom Tykwer ein Autogramm geben lassen. Das hängt auch noch bei mir im Bad.
Im Bad.
Aber mittlerweile, weiß ich nicht, ist es gar nicht mehr so das Interessanteste. Ich finde es eigentlich spannender, dann eben junge Regisseure, Produzenten, Schauspieler oder Journalisten, eben auch Leute, die was mit Film zu tun haben, kennenzulernen und sich zu unterhalten, als jetzt irgendwelchen Stars hinterher zu blicken und auf Autogramme zu hoffen.
Ja, die Berlinale in Deutschland als Filmfestival ist kaum mehr zu toppen, sage ich mal, als Filmevent in Deutschland. Was steht bei dir als nächstes an? Ein eigener Film? Oder die Jury bei der Oscarverleihung im nächsten Jahr?
Ich würde eigentlich gern selbst mal wieder einen Film drehen. Und das ist eben auch das Tolle an der Berlinale, wenn man dort so viele gute Filme sieht oder auch schlechte, dann ist man doch motiviert, selbst einen solchen Film zu machen, also einen guten natürlich. Und
ja.
Ich habe auch schon so ein paar neue Ideen und Impulse bekommen und ich hoffe, dass ich da demnächst die Zeit so finden werde und selbst mal wieder was auf die Beine stelle.
Wir sind gespannt und ich hoffe, du hältst uns in dem Bereich auch auf dem Laufenden. Berlin, Berlin, die Frankfurter Filmstudentin Julia Heine und ihre Erfahrungen als Jurorin bei der 55. Berlinale. Vielen Dank.
Ciao.
2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1.
Je ne peux pas vivre sans ma radio. Mon transistor, j'adore tout ce qu'il raconte sur les ondes. Ça me fait fondre. Le hit m'arrase, me laisse battre. La météo, l'horoscope, longue sonde, onde courte. Je suis à l'écoute, ça m'envoûte. Bien sûr, je m'endors avec ma radio.
Ich habe für euch den Veranstaltungskalender für die Woche vom 1.3. bis 8.3. Für alle Freunde der orientalischen Genüsse findet am Freitag, den 4.3. in der Zentralstation wieder ein Salon Oriental statt. Unter anderem gibt es kulinarische Erlebnisse, die vom Restaurant Aladdin zubereitet werden. Für die Unterhaltung sorgt DJ Kamol, unterstützt von einer Bauchtänzerin. Wer also einen Abend in einer Atmosphäre aus Tausend und einer Nacht erleben möchte, dem sollten die 5 Euro Eintritt an der Abendkasse nicht zu schade sein. Allerdings ist eine Tischreservierung zu empfehlen. Beginn ist um 20 Uhr. Wer es lieber künstlerisch mag, ist ebenfalls in der Zentralstation am Freitag, den 4.3. bestens aufgehoben. Denn die Tour de Force Theatre Company ist mal wieder in Darmstadt zu Gast und spielt Pygmalion von George Bernard Shaw, auch besser bekannt als My Fair Lady. Das Besondere an dieser Theateraufführung ist, dass sie in englischer Sprache stattfindet. Solltet ihr also Interesse haben, Karten kosten im Vorverkauf 14 Euro und an der Abendkasse 18 Euro. Für Studenten gibt es 50% Ermäßigung. Beginn ist jeweils um 16 Uhr und um 19.30 Uhr. Ebenfalls am Freitag bläst Bodo Bach in Rostock zum Angriff auf die Lachmuskeln. Im Zuge seiner Grinskram-Welttournee durch Deutschland hätte er gerne mal ein Problem in der Rehberghalle. Also heißt es für alle Fans der Comedy nach Rostock pilgern. Eintritt kostet 23,90 Euro, Beginn ist um 20 Uhr. War das bis jetzt alles noch nichts für euch? Vielleicht ist dann Viva Creole das Richtige. Die Jazzband, die seit 92 besteht, ist am Samstag, den 5.3. im achteckigen Haus zu sehen und vor allen Dingen zu hören. Viva Creole spielt einen bunten Mix von Swing bis Oldtime Jazz über Boogie. Solltet ihr also Lust auf dieses musikalische Erlebnis haben, dann seid um 20.30 Uhr in der Mauerstraße 17. Wer bei den OB-Wahlen am Sonntag immer auf dem neuesten Stand sein will, muss entweder Radar hören oder zur Wahlparty gehen. Zu der aktuelle Oberbürgermeister Peter Benz im Namen der städtischen Gremien lädt. Dort erfahrt ihr über eine Großleinwand immer die neuesten Ergebnisse und habt die Möglichkeit, mit den Kandidaten zu diskutieren. Interesse geweckt? Dann müsst ihr am Sonntag, den 6.3., ab 17.30 Uhr in der Zentralstation vorbeischauen. Eintritt ist natürlich frei. So, das war's von mir. Ich wünsche euch eine schöne Woche.
Every day I recognize what's deceased and what's alive. Don't repeat what I just said until boulders turn to lead. Then all the tales will be told whilst you and I are in the cold. But don't think this is the end, cause it's just begun, my friend. When it's done and all this is gone, just find a feeling, pass it on. For every tear cried in shame, there'll be someone else to blame. And every crime that I commit, there'll be a punishment to fit. But I'd accept what's coming round if I could only lose this sound that's been ringing in my ears and tormenting me for years. When it's done and all this is gone, just find a feeling and pass it on. When it's done and all this is gone,
it on. Just find the feeling, pass it on. Just find the feeling, pass it on.
Wenn die Zeit im Flug vergeht, dann hört ihr gerade Audiomax. Hoffen wir zumindest. Heute mit den Schwerpunkten Stalking und Berlinale. Wer die Sendung verpasst hat oder zu spät eingeschaltet hat, und das wäre wirklich schade, für den gibt's die Wiederholung in der Nacht auf Mittwoch von 2 bis 3 Uhr, sowie am Mittwoch von 10 bis 11 und 16 bis 17 Uhr. Anregungen und Kritik sind bei Audiomax immer gern gesehen. Ob Verriss oder Lob, beides nehmen wir unter info@audiomax-campusradio.de oder auch telefonisch unter 06151 für Darmstadt 166684 entgegen. Wer Radio besser kann oder selbst mal ausprobieren möchte, ist gern zur Mitarbeit bei uns eingeladen. Infos, Kontaktdaten und Audiomax zum Hören auf Abruf findet ihr auf unserer Homepage unter www.audiomax-campusradio.de. Mein Name ist Moritz Mattes, die technische Leitung der Sendung hatte Martin Neuber. Wir räumen nun das Studio am Stäubenplatz, aber nicht ohne auf die Kollegen von Radar Latino zu verweisen, die nun im Anschluss mit Salsa, Tango und Brasil den Sommer heraufbeschwören. Oder es zumindest versuchen. Bei den Temperaturen ein bisschen schwierig. Nun gut, wir wünschen viel Glück. Wir hören uns wieder, wenn ihr mögt, am kommenden Dienstag. Martina Sadi hat dann das Theater Transit zu Gast. Tschüss, sagt euer Artem für diese Woche.
10, 9, 8. 7,
Stopp! Countdown abbrechen!
5,
negativ. 4, keine Missionspriorität.
2, 1, 0.